SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Es hat nicht sollen sein bei den Olympischen Winterspielen. Das deutsche Eiskunstlaufpaar Minerva Hase und Nikita Volodin hat nur Bronze geholt. Bei Minerva Hase war die Gefühlslage danach gemischt.
Man hat die Nervosität ein bisschen mehr gemerkt. Kleine Tränen läuft vielleicht runter, aber ich bin trotzdem super stolz, wie wir es gehandelt haben.
Das können die beiden auch sein, denn Bronze bedeutet einen Podestplatz und das bei Olympia. Das SWR aktuelle Infodate am Morgen mit Andreas Bönisch. Einen schönen guten Morgen. Die Olympischen Winterspiele, der Sieg und die gefühlte Niederlage, die liegen ganz eng beieinander. Und es muss eben im entscheidenden Moment alles passen. Bei der Kür der deutschen Eiskunstläufer Minerva Hase und Nikita Volodin war das nicht der Fall. Und das wussten die beiden wohl auch, berichtet unsere Sportreporterin Stefanie Batschik.
Als das Ergebnis über die Leinwand in der Mailänder Ice-Skating-Arena flimmerte, zuckten Minerva Hase und Nikita Volodin einfach nur mit den Schultern. Wohl wissend, dass sie gerade nur Bronze anstelle von Gold gewonnen hatten. Am Ende war der Druck doch den Tick zu groß. Hase landete erst den doppelten Achsel in der Sprungkombination nicht sauber, sprang dann den dreifachen Salchow zu zögerlich und nur einfach. Auf dem Niveau entscheidende Punkte, die am Ende fehlten. Silber ging an die Georgier Anastasia Metelkina und Luka Berolava. Die neuen Olympiasieger kommen mit Riko Miura und Yuichi Kihara aus Japan. Zu ihren ersten Gratulanten gehörten übrigens Hase und Volodin mit einem dann doch stolzen Lächeln auf dem Gesicht.
Und auch am heutigen 11. Wettkampftag bei Olympia hofft das deutsche Team auf weitere Medaillen. Welche Entscheidungen anstehen, weiß Achim Scheu.
Im Eiskanal geht das Medaillensammeln bestenfalls weiter. Johannes Lochner will Olympiagold im Zweierbob. Weitere Entscheidungen gibt's in der nordischen Kombination und mit der Biathlonstaffel der Männer. Deutschlands Eishockeyteam spielt nach einer enttäuschenden Vorrunde in der Viertelfinalqualifikation gegen Frankreich.
Zur deutschen Innenpolitik. Bundesfamilienministerin Karin Prien von der CDU will die Freiwilligendienste in Deutschland stärken. In der Rheinischen Post kündigte Prien an, noch in diesem Jahr einen Gesetzentwurf vorzulegen. Das Ziel: Deutschland soll widerstandsfähiger werden. Aus dem ARD-Hauptstadtstudio berichtet Dietrich Karl Meurer.
Die CDU-Politikerin sagt, die Gesellschaft müsse ihre Resilienz stärken. Damit meint sie die Fähigkeit, Krisen zu bewältigen. Prien will den Bundesfreiwilligendienst und die Jugendfreiwilligendienste ausbauen. Im Zentrum stehe die Frage, was kann ich für mein Land tun? Mehr Menschen sollten Verantwortung übernehmen und sich für Sicherheit und Zusammenhalt engagieren. Auch der Zivil- und Katastrophenschutz solle mehr Unterstützung erhalten. Zur derzeit ausgesetzten Wehrpflicht erklärt Prien, ohne Wehrpflicht gäbe es keinen Zivildienst. Prien will jedoch vorsorgen. Falls die Wehrpflicht zurückkehrt, solle ein moderner Zivildienst bereitstehen.
Der Sachverständigenrat für Umweltfragen fordert, dass die schnelle Umsetzung von Bauprojekten nicht auf Kosten des Umwelt- und Naturschutzes gehen darf. Das Expertengremium berät die Bundesregierung und kritisiert Gesetze, die in Kürze im Bundestag beraten werden. Aus Berlin berichtet Jan Zimmermann.
Die Kritik der Experten betrifft mehrere Gesetzesvorhaben, unter anderem das Infrastruktur-Zukunftsgesetz. Es soll Sanierungen beschleunigen und ermöglichen, zum Beispiel Straßen zügig aus- und neu zu bauen. Doch der Sachverständigenrat für Umweltfragen warnt vor Rückschritten beim Natur- und Umweltschutz. In einem Papier des Gremiums, das dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, heißt es, eine Vielzahl von Verkehrsprojekten soll künftig Vorfahrt erhalten, Umweltbelange würden systematisch geschwächt. Kritik gibt es auch an der vom Bundeskanzler Merz und den Ministerpräsidenten beschlossenen föderalen Modernisierungsagenda. Sie soll weitreichende Neuerungen enthalten, die voraussichtlich das Umweltschutzniveau senken, sagen die Experten.
Die Affäre um Vetternwirtschaft in der AfD weitet sich aus. Nach NDR-Recherchen soll auch der Landesverband Niedersachsen betroffen sein. Demnach soll die Ex-Ehefrau des AfD-Landesvorsitzenden Ansgar Georg Schledde in einem Büro eines AfD-Bundestagsabgeordneten beschäftigt sein. Die Einzelheiten von Mandy Sati.
Die AfD-Fraktion dementiert diese Beschäftigung nicht. Auf Anfrage teilte sie mit, aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes äußere man sich grundsätzlich nicht zu Mitarbeitenden. Das ist nicht der einzige Vorwurf gegen Schledde. Aus den Reihen der AfD heißt es, er habe ein korruptes Netzwerk innerhalb des Landesverbandes aufgebaut und eine Partei innerhalb der Partei etabliert. Schledde bestreitet diese Vorwürfe. Die AfD muss sich gleich auf mehreren Ebenen mit dem Vorwurf der Vetternwirtschaft beschäftigen. AfD-Politiker aus Sachsen-Anhalt haben untereinander Verwandte angestellt und auch der AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla sieht sich einem ähnlichen Vorwurf ausgesetzt. Sowohl die Politiker aus Sachsen-Anhalt als auch Chrupalla weisen die Kritik zurück.
Nach langem Streit um den Hornisgrindewolf im Nordschwarzwald hat auch der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in Mannheim den Abschuss des Tieres genehmigt. Die baden-württembergische Umweltministerin Thekla Walker von den Grünen erklärte, wir haben jetzt rechtliche Klarheit. SWR-Reporterin Cornelia Stennul mit den Reaktionen auf die Entscheidung.
Das Gericht habe anerkannt, dass im Vorfeld sehr viel versucht worden sei, um das Verhalten des Wolfs zu ändern, wird die grüne Umweltministerin in einem Statement zitiert. Nach fast 2 Jahren bleibe nun leider nur der Abschuss, um potenziell gefährliche Begegnungen mit dem Tier zu vermeiden. Kritisiert wird die VGH-Entscheidung von der Naturschutzinitiative, die Beschwerde gegen den Wolfabschuss eingelegt hatte. Die Entscheidung passe in einen naturschutzfeindlichen Zeitgeist, hieß es auf SWR-Anfrage. Der Wolf darf nun bis zum 10. März getötet werden. Das Ministerium erklärte, das sogenannte Entnahmeteam sei ab sofort tätig.
Die Auseinandersetzung um die Notfallversorgung wegen der geplanten Schließung des Mannheimer Theresienkrankenhauses geht weiter. In einem Brief von vergangener Woche wird der Ton des baden-württembergischen Gesundheitsministers Manne Lucher gegenüber dem Mannheimer Oberbürgermeister Christian Specht rauer. Eine Antwort der Stadt steht noch aus. SWR-Reporterin Melanie Holstein berichtet.
Im Theresienkrankenhaus werden jährlich rund 27.000 medizinische Notfälle versorgt. In seinem Brief fordert der Gesundheitsminister einen Ausbau der Kapazitäten bei der Notfallversorgung. Luchers Vorwurf in dem Brief lautet konkret, das Land könne nur fördern, wenn entsprechende Anträge vorlegen. Das sei aber bisher nicht der Fall. Zuvor hatte die Stadt dem Land vorgeworfen, dringend benötigte Fördermittel zum Ausbau bisher nicht gewährt zu haben. Der Mannheimer Oberbürgermeister Christian Specht will im Laufe der Woche schriftlich auf die Vorwürfe reagieren.
Der US-Schauspieler und Oscar-Gewinner Robert Duvall ist tot. Wie seine Frau mitteilte, starb er am Sonntag im Alter von 95 Jahren. Robert Duvall spielte unter anderem in Filmen wie Der Pate und Apokalypse Now. Ein Nachruf von Christoph Kepler.
In seinen über 60 Berufsjahren hat Duvall nach Broadway und Fernsehen in mehr als 100 Filmen mitgespielt. Der erste war 1962, Wer die Nachtigall stört, neben Gregory Peck. Für den Oscar war Robert Duvall 7-mal nominiert. Einmal 1984 bekam er ihn für seine Darstellung eines Country-Sängers in Comeback der Liebe. Kein Mensch ist unsterblich, aber Robert Duvall, sagte er in Interviews, glaubte an ein Leben nach dem Tod.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute ziehen immer wieder dicke Wolken durch, die bringen Regen, Graupel und Schneeschauer. Die Schneefallgrenze sinkt dabei auf 500 bis 300 Meter, am Nachmittag noch etwas tiefer. Zwischen den Schauern kommt aber auch immer mal wieder die Sonne raus. Die Höchsttemperaturen 2 Grad auf der Laichinger Alb und in der Hohen Eifel, 9 Grad in der Vorderpfalz bis 10 Grad heute im Breisgau.
SWR aktuell, Serie der Woche.
Am 8. März wird in Baden-Württemberg gewählt. Rund 7,7 Millionen Menschen sind aufgerufen, darüber zu entscheiden, wer in den kommenden 5 Jahren regieren soll. Es ist die erste Landtagswahl seit der Bundestagswahl vor einem Jahr und ein wichtiger Stimmungstest für die Parteien. Deswegen stellen wir Ihnen in dieser Woche die Spitzenkandidaten der Parteien vor. Heute ist Cem Özdemir dran. Der Ex-Bundeslandwirtschaftsminister möchte für die Grünen die Nachfolge von Ministerpräsident Winfried Kretschmann antreten. Die Grünen setzen voll auf die Bekanntheit ihres Spitzenkandidaten. 39% würden sich laut einer Umfrage von Infratest DIMAP im Auftrag des SWR und der Stuttgarter Zeitung für Özdemir entscheiden, wenn der Ministerpräsident direkt gewählt werden würde. Noch liegen die Grünen deutlich hinter der führenden CDU, aber sie holen auf. Knut Bauer aus der SWR-Redaktion Landespolitik in Stuttgart stellt Cem Özdemir vor.
Nach Bundestag, Europaparlament, Parteivorsitz und Ministeramt hat Cem Özdemir eine neue Mission.
Ich habe jetzt meine Bereitschaft erklärt, für dieses wunderschöne Land Baden-Württemberg als Ministerpräsident zu kandidieren. Und dann schauen wir mal.
Der anatolische Schwabe, wie sich Özdemir selbst nennt, ist vor 60 Jahren in Bad Urach am Rande der Schwäbischen Alb geboren und als Kind türkischer Gastarbeiter aufgewachsen. Auf seine Aufstiegsgeschichte und die schwäbische Herkunft weist Özdemir regelmäßig hin. gerne in breitem Dialekt.
Schwätze muss man mit den Leuten.
Cem Özdemir ist gelernter Erzieher und hat Sozialpädagogik studiert. 1994 zog er für die Grünen als erster Abgeordneter türkischer Herkunft in den Bundestag ein. 8 Jahre später gab er das Mandat ab, weil er dienstlich erworbene Bonusflugmeilen privat genutzt hatte. Das Comeback folgte 2004 im Europaparlament, dann 2008 wurde er Bundesvorsitzender seiner Partei. Fast 10 Jahre lang war Özdemir Parteichef und wurde bundesweit bekannt. Auch weil er ein guter Redner ist, der kleine Dinge groß darstellen kann, wie bei der Eröffnung eines Start-ups in Heilbronn.
Dieser Gründergeist, der passt zu Baden-Württemberg, der passt in unser Bundesland. Denn vergessen wir mal nicht, die Weltunternehmen, für die wir heute in der ganzen Welt geachtet, respektiert werden, die haben auch mal klein angefangen. Das war auch mal ein Erfinder, die mal ausgelacht hat. Und daraus wurde dann ein Mercedes, daraus wurde ein Bosch.
3,5 Jahre war Özdemir Mitglied der gescheiterten Ampelregierung. Seine Bilanz als Bundeslandwirtschaftsminister ist überschaubar. Starke Worte, schwache Taten, urteilt die Umweltschutzorganisation Greenpeace und kritisiert, dass Özdemir als Agrarminister wenig erreicht habe. Was der Grünen-Politiker auf Altlasten der Vorgängerregierungen zurückführt.
Alles rückgängig machen, was 16 Jahre schiefgelaufen ist und eigentlich noch viel länger, das ist in 3 Jahren nicht möglich gewesen. Das stimmt so, ein Teil davon konnte ich korrigieren, aber ich musste das ja gegen die durchsetzen, die 16 Jahre in die falsche Richtung gemacht haben.
Im Konflikt um die Agrardieselsubventionen hat sich der frühere Landwirtschaftsminister den Bauernprotesten gestellt und wie schon in seiner Jugend im Handballtor Nehmerqualität bewiesen. Das nötigt auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann Respekt ab.
Es zeigt, er geht auch dorthin, wo es unangenehm für ihn wird. Und das, finde ich, zeigt, dass er Statur hat und auch hinsteht.
Wie Kretschmann liegt er häufig quer zur Linie der Bundesgrünen. Beim Thema Migration hat Özdemir eine Wende gefordert, beim Verbrenner aus plädiert er für Flexibilität und wie seine Konkurrenten stellt er vor der Wahl ein Thema in den Mittelpunkt.
Es geht um Wirtschaft.
Der Vater zweier Kinder, der mit einer kanadischen Juristin liiert ist, muss sich jetzt allerdings mit dem Thema Mercosur rumschlagen. Im Europaparlament haben die Grünen mit Rechtsextremisten für eine Überprüfung des Freihandelsabkommens gestimmt. Sehr zum Ärger des Spitzenkandidaten.
Cem Özdemir, der Spitzenkandidat der Grünen für die Landtagswahl in Baden-Württemberg am 8. März. Unsere Serie hier in dieser Woche in SWR aktuell und morgen früh stellen wir Ihnen Manuel Hagel vor. Er geht für die CDU ins Rennen.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
In Deutschland sind die Gasspeicher aktuell nur noch zu 24% gefüllt. Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche muss sich am Nachmittag im Wirtschaftsausschuss des Bundestages dazu äußern. Die Grünen haben eine Sondersitzung beantragt. Chris Berdrow.
Energiepolitiker Michael Kellner wirft der Ministerin vor, ihren Job nicht zu machen. Er spricht von historisch niedrigen Füllständen und sieht die Gefahr eines Gasmangels. Ministerin Reiche und auch die Bundesnetzagentur hatten zuvor mehrfach erklärt, dass sie die Versorgungslage als stabil einschätzen. Sie verweisen darauf, dass es an Deutschlands Küsten mittlerweile genügend schwimmende Terminals gibt, um Flüssiggas ins Land zu holen. Zusätzlich steht demnach ausreichend Pipeline-Gas, vor allem aus Norwegen, zur Verfügung.
In Genf geht es am Nachmittag um den Krieg gegen die Ukraine. Die sogenannten Friedensgespräche finden auf Vermittlung der USA statt. Vertreter der Ukraine und Russlands treffen sich. Katrin Hondl.
2 vorherige Runden in Abu Dhabi hatten kein Ergebnis gebracht. Russland beharrt weiter auf Maximalforderungen, verlangt die für die Ukraine inakzeptable vollständige Einverleibung der Donbass-Region und setzt seine massiven Angriffe auf die ukrainische Energieinfrastruktur unvermindert fort.
Bereits am Vormittag findet ebenfalls in Genf die 2. Verhandlungsrunde zwischen den USA und dem Iran statt. Washington will verhindern, dass die Führung in Teheran Atomwaffen baut. Uwe Lüb.
Die USA drohen dem Iran mit Militärschlägen, falls es nicht zu einer Einigung kommt. US-amerikanische Truppen in der Region, vor allem im Arabischen Meer, werden dafür weiter verstärkt. Der Iran droht für den Fall eines Angriffs mit Gegenschlägen, unter anderem auf amerikanische Militärstützpunkte im Nahen Osten. International wird vermutet, dass der Iran den Bau von Atomwaffen anstrebt. Das Regime in Teheran widerspricht dem. Im Iran sollen sich rund 400 Kilogramm hochangereichertes Uran befinden. Die für Atomwaffen notwendige weitere Anreicherung ist nach Ansicht von Experten nur noch ein kleiner Schritt.
Heute erscheinen im Piper Verlag die Memoiren von Gisèle Pelicot. Die heute 73-jährige Französin hatte im Herbst 2024 international für Aufsehen gesorgt, als sie den Prozess gegen ihre 51 Vergewaltiger öffentlich stattfinden ließ. Ihr damaliger Ehemann hatte sie über Jahre hinweg betäubt, vergewaltigt und von Dutzenden extra zu diesem Zweck rekrutierten Männern ebenfalls vergewaltigen lassen. Heute ist Fastnachtsdienstag und da findet in Riedlingen im Kreis Biberach traditionell das Froschkuttelessen statt. Mit dabei ist dieses Mal zum letzten Mal der noch amtierende Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann. Johannes Riedel.
Auf 205.
Das Froschkuttelnessen ist reine Männersache. Ab 8 Uhr treffen Sie sich am Rathaus, es gibt Zigarren. Dann ziehen Sie in einer Art Polonaise durch die Stadt und nehmen danach im Ratssaal Platz. Rund 350 Plätze gibt's. Bis gegen 10 Uhr die Kutteln kommen, gibt es Wein, Gesang und Büttenreden. Kurz vor 11:30 verlassen die Männer das Rathaus über eine Holzrutsche aus dem ersten Stock.
Gestern haben die Narren in Mainz ihren Rosenmontagszug gefeiert. Heute ist Karlsruhe dran. Am Nachmittag um 14.11 Uhr startet der Fastnachtsumzug in der Bayertheimer Allee. Marisa Schönfuß.
Über die Matti-Straße führt der Fastnachtsumzug weiter in Richtung Karls- und Kaiserstraße. Die große Baustelle in der Kaiserstraße ist laut Stadt kein Hindernis. Für den Umzug wurde die Fläche befahr- und begehbar gemacht. Die vorletzte Station des Karlsruher Fastnachtsumzugs ist der Marktplatz. Gegen 16.30 Uhr soll dann auf dem Rondellplatz Schluss sein.
Fastnacht-Karneval heute auch noch einmal in Rheinland-Pfalz. In Trier-Biewer findet heute der traditionelle Scherensprung mit tausenden Zuschauern statt. 400 Teilnehmer machen mit, organisiert in 30 Gruppen. Außerdem gibt es 6 bis 7 Motivwagen. Lynn Benson.
Angeführt wird der Zug von Hexen mit Besen, die symbolisch den Winter vertreiben. Dahinter folgt der eigentliche Scherensprung. Dabei fassen sich die Narren an den Händen und hüpfen zu Polka-Musik in langen Schlangenlinien durch den Ort. Den Abschluss bildet der Wagen des Biewerer Prinzenpaares. Der Verein organisiert den traditionellen Scherensprung seit 1952.
Und in der Fußball-Champions League der Männer beginnen heute Abend die Playoffs. Borussia Dortmund empfängt ab 21 Uhr den italienischen Club Atalanta Bergamo und hat massive Abwehrsorgen. Jan Wochner.
Sowohl Nico Schlotterbeck als auch Niklas Süle fallen für das Spiel gegen die Italiener aus. Schlotterbeck hat muskuläre Probleme, Niklas Süle hat sich eine Oberschenkelverletzung zugezogen. Die beiden Abwehrspieler reihen sich ein in eine jetzt längere Liste von Defensivspielern, auf die Trainer Niko Kovac nicht zurückgreifen kann. Auch Emre Can und Filippo Mane werden gegen Bergamo nicht spielen können.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Bundesdigitalminister Carsten Wildberger reist heute mit einer Wirtschaftsdelegation zu einer globalen KI-Konferenz nach Indien. Falls künstliche Intelligenz ein Thema ist, vor der ja viele Angst haben, dann könnte dieser Gipfel ein Gamechanger sein, findet Chris Berdrow.
Wenn der Ton die Musik macht, dann machen die indischen Gastgeber schon mal vieles richtig. Der Gipfel ist nicht in Plenardebatten, Panels oder Tracks unterteilt, wie sonst üblich, sondern in Sutras und Chakras. Leitideen und Themenbereiche. Esoterisch angehauchte Menschen verbinden die Begriffe auch mit Achtsamkeit, Self-Care, Energiezentren im Gleichgewicht. Und tatsächlich, es soll in Indien darum gehen, wie KI Menschen und Umwelt dienen kann. Nachhaltig, inklusiv, sozial, sicher. Natürlich, auch in diesem Fall wird die mitreisende Wirtschaftsdelegation im Blick haben, dass nicht nur die Energiezentren, sondern auch die Finanzen in der Balance sind. Wenn Sutras dabei helfen, gerne. Vielleicht erledigen die Chakren, dass Amis und Chinesen uns nicht unterbuttern in Sachen KI. Und dass künstliche Intelligenz weniger halluziniert. Vielleicht gelingt es ja aber wirklich, die Welt und die KI ein bisschen besser zu machen. Wenn ein Hauch Spiritualität dabei helfen kann, warum nicht?
Anmerkungen von Chris Berdrow.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.